ARD.
Hi, hier sind Barbory wie Bananenbrot und
Rackers wie Rotlichtdusche, Rückwärtsreiten, Red Flag und Recycling.
So sieht's nämlich aus. Wir gehen hier einmal quer durchs Alphabet und besprechen Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ab und zu haben wir sogar Fakten dazu, aber auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen.
Und jetzt geht's los. F wie Freitag. B wie Barbory und Rakas und Q wie Q. Um den Buchstaben geht's nämlich heute hier bei uns. Aber erstmal herzlich willkommen, Judith.
Ja, hallo Ariana. Ich freue mich, dich wiederzusehen und zu hören.
Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Ich habe mich gerade so gefühlt, als würde ich dich in deiner eigenen Podcast-Show quasi begrüßen. Herzlich willkommen, Judith. Und jetzt kommst du so die shiny Treppen runter, der Vorhang geht auf und du nimmst aber auf deinem Platz. Nimmst auf deinem Platz, auf dem du jeden Freitag Platz nimmst.
Ich hoffe, ich muss nicht die Showtreppe runtergehen, weil ich habe hier zu Hause, du warst ja schon bei mir auf der kleinen Farm, ich habe ja diese Holztreppe, ne, die nur so rechts ein Geländer hat und links so in die Tiefe führt. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ich habe gestern einen großen Koffer runtergetragen.
Nein.
Ich habe nur eine Nacht, aber ich habe immer große Koffer und bin dann, weil ich so Schläppchen anhatte, ausgerutscht und mit diesem riesen Koffer die Treppe runtergerutscht.
Nein.
Aber es ist nichts passiert. Aber insofern habe ich also jetzt, also ich glaube, wenn ich heute eine Showtreppe runtergehen müsste, im funkelnden Glitzerkleid, hätte ich Hemmung. Ja, oder manchmal hat man einen Schutzengel. Oder? Also ich finde, manchmal passieren Sachen, da denkst du, da hätte doch jetzt eigentlich was passieren müssen, aber es ist nichts passiert.
Aber hast du jetzt überhaupt nicht die Motivation zu sagen, so, ab nächste Woche kommen jetzt mal hier 5 Handwerker und Handwerkerinnen her und mauern mir das Ding links zu?
Nee, ich habe nur überlegt, ob ich schon reif bin für Lifter, den Treppenlift. Oder wie heißt das Ding?
Was das würde der nicht gehen. Der braucht
Prisma
ja,
wird das, glaube ich, beworben. Nee,
genau. Und der heißt Lifter, der Treppenlift. Ich liebe diesen Namen. Aber der braucht ja ein Geländer. Der kann aber dir gar nicht festgemacht werden.
Ja, dann müsste man, du hast recht, dann müsste man erstmal ein Geländer einbauen. Aber das Problem auch bei meinem Haus ist, die Vorbesitzer haben das ja so ein bisschen in Eigenleistung alles gemacht. Dass selbst dieses kleine Geländer, was da jetzt ist, nur an der einen Seite. Da sind schon ganz dolle Risse in der Wand, weil irgendwie diese Rigipsplatten, die da eingezogen wurden, offenbar nicht so richtig gut vernagelt oder nicht die richtigen oder also es ist hier immer alles so ein bisschen. Auf der kleinen Farm ist alles so Marke Eigenbau.
Ja, und, aber sympathisch.
Ja, es ist, es ist, wie es ist. Ich fühle mich hier sehr wohl und meine Füße haben überlebt. Ich habe nur, also unten, da wo wir dann aufgeschlagen sind, der Koffer und ich, da ist jetzt so eine, da ist jetzt so eine Macke in der Wand, weil also die Rollen vom Koffer sind da so mit volle Lotte. Wir sind ja quasi von Stufe 3 oben so
gerutscht. Ihr seid gerutscht.
Runtergerutscht, genau. Da ist jetzt so eine kleine Macke in der Wand. Und bei der Stufe, ich habe ja so Holzstufen, wenn du dich erinnerst, da ist so eine kleine Ecke jetzt rausgebrochen.
Ach du Scheiße.
Also aus der Holzstufe. Aber ansonsten, ich habe es überlebt.
Gut, ja.
Du, ich bin danach noch joggen gewesen. Was die eigentliche Sensation ist.
Ich habe bei Instagram gesehen, wie du dich stundenlang darum versucht hast, dich zu drücken, Judith.
Ich sage dir, ich habe noch gedacht, weißt du, die letzte Folge war ja P, ne? Und weißt du noch, dass wir das Wort Prokrastinieren hatten in der Auswahl?
Stimmt.
Wir haben da nicht drüber gesprochen, weil wir nicht dazu gekommen sind, wie immer. Aber ich habe gedacht, wir hätten es eigentlich jetzt besprechen müssen. Ich habe es dann auch verwendet für meine Story, habe gesagt, ich prokrastiniere wieder. Und sehr viele Menschen haben mir per persönlicher Nachricht geschrieben, oh toll, ich habe ein Fremdwort gelernt bei dir, ist ja interessant. Das passt auch zu meinem Leben.
Ich dachte, das ist bei allen mittlerweile angekommen.
Nee, ich würde mal sagen, so 25 Leute haben jetzt bezüglich dieses Fremdwortes tatsächlich geschrieben. Also das ganz explizit das Wort nochmal, dass sie das noch nicht kannten und dass sie was Neues gelernt haben. Weißt du, das ist ja das Schöne, man lernt ja richtig was in diesem Podcast.
Man lernt hier was. Mir ist übrigens gerade eingefallen, weil wir nur noch das vielleicht über den Treppenlift geredet haben. Letzte Woche sind Freunde von mir in ein Haus gezogen, das haben die gekauft, so eine alte Remise, und haben die saniert komplett. Und die sind jetzt so Mitte, Ende 30. Und ich habe dann gedacht, Naja, wenn man mit Mitte, Ende 30 in ein Haus zieht, zieht man da nochmal woanders hin oder bleibt man dafür immer wohnen? Da habe ich gefragt, wollt ihr da eigentlich alt werden? Und dann meinte sie, ja, ich habe schon geguckt, ob so ein Lifter, der Treppenlift reinpasst. Und ich dachte, es wäre ein Witz. Und dann sagt sie, nee, sie hat nach den Maßen geguckt und hat das ausgemessen an der Treppe und es passt. Wie witzig ist das denn? Aber kann ich verstehen.
Ich habe eine Freundin, die ist jetzt, ja gut, wie alt ist die? Anfang 50. Also mein Alter, wo ich ja immer denke, wir sind ja noch klein. Ja. Ja, das blühende Leben. Und die haben jetzt auch also das Badezimmer umgebaut und haben das schon mal so gemacht, dass es also quasi, ich sag mal, behinderten- und altersgerecht ist. Dass du also mit dem Rollstuhl duschen kannst und so und dass man das alles. Und als sie mir das so erzählte, da habe ich gedacht so, ja, aber ist doch viel zu früh. Und dann irgendwie darüber sich Gedanken zu machen. Dann fing sie an, mir vorzurechnen, dass es ja schon bald so ist. Wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass man sowas braucht und dass sie ja nicht in 15 Jahren schon wieder oder 20 Jahren spätestens schon wieder ihr Badezimmer renovieren möchte. Und dann ist mir mal wieder so richtig bewusst geworden, wie die Zeit vergeht.
Ja.
Also es ist wirklich, wirklich schlimm. Ich habe auch neulich einen, ich weiß nicht, ob ich dir das neulich schon mal erzählt habe, ich habe einen Freund in Berlin. Mein bester Freund, der Steffen. Früher auch in Hamburg gelebt hat. Steffen, genau, richtig. Mhm. Professor für Medien in Hamburg, aber arbeitet viel von Berlin aus. Und mit dem habe ich zusammen studiert. Und das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz enger Freund. Und ich war dann da bei ihm und wir haben uns super lange nicht gesehen. Man ist, ich weiß nicht, das Leben passiert, man hat irgendwie seinen Job, man hat seine Familie, man hat dann irgendwie sein Umfeld. Ich habe hier tausend Sachen mit dem Garten, mit den Viechern, mit meiner Firma und so. Du kennst das. Mhm. Und dann sehen wir uns halt selten und sprechen selten. Wir sind immer, und darüber sprechen wir vielleicht bei Q heute, wie Quality Time, wir sprechen... Wenn wir sprechen, immer intensiv und es ist immer ein tolles Gespräch und ich habe immer das Gefühl, dass wir uns quasi gestern erst gesehen haben, aber de facto ist uns klar geworden, als wir uns gesehen haben, das letzte Mal in Berlin, dass wir uns 4 Jahre lang nicht mehr persönlich gesehen hatten und in den Arm genommen haben.
Wow.
Aber es kam mir vor wie ein Wimpernschlag, weil je älter du wirst, desto anders nimmst du ja Zeit wahr. Mhm. Also je älter du wirst, du setzt es ja immer in Relation, glaube ich, zu deiner gelebten Zeit. Und früher war ja ein halbes Jahr als Kind, wenn man auf Weihnachten warten sollte. Das war ja manchmal eben wie ein halbes Leben und war es ja auch wirklich. Und jetzt ist es eben manchmal nur ein Wimpernschlag. Und wir haben ausgerechnet, dass wir uns noch maximal 10 Jahre sehen können. Zehnmal sehen können.
Dann seid ihr nicht
mehr da.
Wenn
wir uns in diesem... Ja, wenn wir uns in diesem Rhythmus weiter treffen und dann haben wir uns, wir haben das im Flur, ich hatte die Jacke noch an, haben wir das kurz ausgerechnet und wir waren so entsetzt, weil uns dann klar geworden ist, dass die Zeit vergeht. Also ich meine, ich bin jetzt 49 geworden und überleg mal, wenn wir uns jetzt alle 4 Jahre sehen, dann bin ich schon 89. Wer wird denn 89? Also das ist ja sogar schon unwahrscheinlich, dass man so alt wird. Das heißt, wir würden uns wahrscheinlich nur noch 8-mal sehen.
Judith!
So. Wenn man sich das bewusst macht, werde ich ist das ganz nicht traurig. Fürchterlich?
Ja, aber ich bin, muss ich sagen, seit meinem Geburtstag am 12. Januar bin ich leider in dieser Stimmung drin, weil die Zeit, wo man gesagt hat, so 24, oh jetzt 25, jetzt 26, die ist jetzt irgendwie so ein bisschen vorbei. Und ich war schockiert, als ich mein Alter gesehen habe. Aber nicht, weil ich jetzt finde, wenn jemand mir sagt, er ist so alt wie ich, ich kann es kaum aussprechen, nee, ich kann es nicht aussprechen, wirklich, es ist absurd für mich, dass ich dann denke, die Person ist alt, aber weil mir bewusst wird, wie das Leben voranschreitet, das ist das Schlimme. Ich fühle mich null alt. Ich fühle mich wirklich noch genauso wie mit 18 oder 19, wie alt ich war, als ich mein Abi gemacht habe. Ich habe noch jüngere Freunde, ich habe ältere Freunde, ich habe einen Freund, der ist 50 oder 51 und denkt manchmal, der kommt mir manchmal jünger vor als ich selber. Also, ne, deswegen, diese Zahl ist wirklich, wie du immer so schön sagst, einfach nur eine Zahl. Aber wenn es um sowas geht wie, dass man im Internet ein Formular ausfüllen muss und da muss man seine Altersgruppe angeben, dann ist es plötzlich nicht mehr nur eine Zahl. Wenn es darum geht, um irgendwie die Zunahme von Krankheiten in einem bestimmten Alterssegment, dann ist es plötzlich nicht mehr eine Zahl. Wenn es darum geht, dass das Leben irgendwann vorbeigeht, dann ist es plötzlich nicht mehr nur eine Zahl. Weil man kann jetzt nicht sagen irgendwie, gut, dann bin ich halt irgendwann 85, aber wenn ich mich noch jung fühle und mich noch bewege, ist doch alles gut. Nee, irgendwann holt einen das Leben ein und sagt so, Fräulein oder Freundchen, jetzt ist nämlich mal hier vorbei, jetzt hast du mal irgendwie, keine Ahnung, Arthritis in den den Knien. Jetzt sitzt du mal den ganzen Tag, wie meine Oma. Die kann kaum noch laufen, ganz schwer nur noch über Kopfsteinpflaster gehen, weil ihr so die Knie dann und die Knöchel wehtun. Und das ist das, was mir Angst macht. Und das kommt halt irgendwann. Da kann man noch so lange sagen, ja, ich fühl mich immer noch jung geblieben. Aber irgendwann kommt das und das macht mir Angst.
Ja, es ist so ein bisschen... Sag nochmal, wie alt du bist für all diejenigen, die uns jetzt zuhören bei diesem Podcast und das jetzt nicht so ganz vor Augen haben. Sprich also es aus.
Eigentlich 23,
aber irgendwie gefühlt.
Komischerweise steht, wenn man das ausrechnet auf meinem Personalausweis, 37.
37, guck mal. Und interessanterweise hast du da ein Problem damit, das auszusprechen. Das hat, also ich habe das nicht. Also auch nicht in meinem Alter. Ich bin 49 geworden. Ich hatte das mit 37 schon mal erst recht nicht, aber ich habe es jetzt auch nicht. Mhm. Ich finde es nur komisch. Das Problem bei uns beiden ist ja, manchmal lesen wir unseren Namen und dann Klammer auf, Alter, Klammer zu. Ja. Oh das Gott. Ist ja so bei, ich sag oh mal, ne, prominenten oder bekannten Persönlichkeiten, also über die man was schreibt, ist ja immer nur Print. Ist das ja regelmäßig so. Egal, welche Zeitung irgendwas schreibt, es steht immer es gibt meinen Namen fast nicht ohne diese Klammer direkt da hinten dran, wo das Alter steht. Und damit, also ich kann mich damit nicht identifizieren.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Also ich sehe diese Zahl, ich habe auch kein Problem damit. Auch jetzt mit dem 50. habe ich kein Problem und wahrscheinlich werde ich mit dem 60. auch kein Problem haben. Aber ich fühle mich befremdet, wenn ich das sehe, weil ich fühle mich immer noch, wie du sagst, wie 23 oder 25 oder ich glaube, ich fühle mich wie 30. Mhm. Ich glaube, ich bin bei 30 so stehen
geblieben. Ja, ich auch ungefähr.
Mhm. Ja?
Ja.
Und irgendwie, ich habe mich zwar weiterentwickelt, ich bin irgendwie viel cooler und gelassener geworden. Das ist das Schöne am Alter. Aber so vom Gefühl, jung zu sein oder ich weiß gar nicht, wie man das ausdrückt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt in dieser Altersgruppe bin, über die man so spricht, wenn es heißt, ja, und jetzt kommen dann die Wechseljahre und dann werden die Einschläge ja auch kürzer und dann kriegst du als Frau ja auch durch hormonelle Veränderungen irgendwelche schneller mal Krankheiten und musst dann immer hier Vorsorgeuntersuchungen. Oh Gott. Da denke ich immer so, what the fuck? Weißt du, da kann ich mich irgendwie überhaupt nicht einsortieren. Mhm. Und manchmal kommt ja auch so Werbung im Fernsehen, wo ich dann denke, ist das jetzt schon für mich?
Weißt meinst du so Ginkgo-Tabletten gegen Blasenschwäche und Inkontinenz, oder?
Ja, sowas, genau. Und dann, dann machen da Frauen Yoga und reden über ihre Blasenschwäche und so. Und dann denke ich immer so, dass, also die meinen ja wahrscheinlich jetzt auch bald mich. Mhm. Weißt du? Und irgendwie hat sich mein Gefühl gar nicht verändert, dass ich dann so denke, ah ja, bei so manchen Sachen auch so, keine Ahnung, für die Erinnerungsleistung, Gedächtnisleistung, habe ich früher immer gedacht, es ist so ein bisschen so ältere Leute-Werbung.
Ja.
Ne? Aber ich glaube, ich bin jetzt schon voll in der Zielgruppe und kriege das aber mit mir irgendwie nicht überein.
Ja.
Aber gut, ich glaube, das geht vielen so, die uns zuhören, ob Männern oder Frauen, dass man irgendwann sich abkoppelt von dieser Zahl, die in Klammern hinter einem steht.
Also das verfolgt mich gerade jeden Tag, muss ich sagen. Wobei ich habe heute erst wieder mit meinem Freund sehr lange drüber gesprochen. Wir waren heute Morgen spazieren. Und ja, sowas macht man in Elternzeit, wenn man mit dem Hund und dem Kind an die frische Luft muss. Und da ist mir was aufgefallen. Und zwar eine Bekannte von uns, die ist genauso alt wie mein Freund und ich. Und wenn ich an die denke, das ist eine ganz liebe Person. Jetzt kommt auch gar kein Aber in dem Sinne, dass ich was relativieren will. Vom Stil her aber, wie sie sich so kleidet, wie sie so ist, würde ich sagen, passt das Alter zu ihr. Wenn ich sie nicht kennen würde und ich würde die irgendwo auf der Straße sehen oder im Fernsehen oder so, würde ich denken, die hat keine Kinder, aber das ist so eine Mutti irgendwie so ein bisschen, ne? Die hat so Funktionskleidung an und hat irgendwie so eine Dauerwelle, die wieder so ein bisschen rauswächst und so. Und dann hat die so gelbe Knopfohrringe drin und so. Das ist irgendwie so ein bisschen eine Mutti. Und da denke ich dann so, ja, das mit dem Alter... Das haut da, finde ich, auch irgendwie hin. Also wenn ich die jetzt in der Apotheke treffe, da denke ich jetzt nicht, wow, echt, die ist 37, die kommt ja rüber wie 25. Es gibt aber so Menschen, wie gesagt, ich habe ja einen Freund, der ist, muss ich nochmal ausrechnen, wann er Geburtstag hat, aber 50 oder 51, wo ich jedes Mal denke, hä, der müsste doch jünger sein, als ich eigentlich von dem wieder ist. Oder ich weiß es nicht, wenn ich habe dann heute Morgen fiel mir das Beispiel ein Joko und Klaas. Mir ist jetzt, ich habe jetzt gerade, also die sind natürlich jetzt keine 55, aber die sind jetzt auch nicht mehr 23. Trotzdem sind die ja für so eine junge Zielgruppe so irgendwie so Entertainment-Ikonen. Und die kommen auch jung rüber, weil die irgendwie ja noch jung geblieben sind. Und das soll jetzt gar kein Angriff für irgendwen sein. Ich glaube aber, es gibt Menschen, die gehen mit ihrem Alter ein bisschen mit. Und vielleicht habe ich dann damit so ein Problem, weil ich noch wahnsinnig jung aussehe. Nein, aber vielleicht du ja auch. Ich finde auch, du wirkst genau wie du sagst. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf 30 gekommen wäre, aber ich finde auch so, ja, Judith, das ist doch so eine von uns, dass manche Menschen halt einfach, nee, wirklich, also die bewahren sich irgendwie so was Jugendliches, ohne dass es jetzt unangenehm gemeint ist. Ich meine, das ist ja auch auf mich bezogen nicht unangenehm. Also hoffe ich. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich so eine Berufsjugendliche im negativen Sinne bin, aber ich habe auch nicht das Gefühl, wenn ich dann halt an diese Bekannte denke, wo ich halt wirklich mir vorstelle, so, die ist so eine, da hat mein Freund gesagt, und das fand ich ganz witzig, der meinte, ja, die ist so eine klassische Erwachsene. So wie man sich eine Erwachsene vorstellt, so eine seriöse Erwachsene. Sowas, was ich als Kind als erwachsen wahrgenommen habe. Und so sehe ich mich überhaupt nicht. Ich sehe mich nicht als seriöse Erwachsene in diesem Sinne, wie diese Bekannte halt, die ich da gerade im Hinterkopf habe. Und vielleicht ist das auch so, dass ich denke, ah, vielleicht habe ich deswegen auch so mit dieser Zahl und diesem Älterwerden, fühlt sich das für mich, oder habe ich so Schwierigkeiten, oder denke ich, das passt irgendwie nicht, weil sich das für mich, genau wie du sagst, nicht stimmig dazu anfühlt.
Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass dadurch, dass du Mutter geworden bist, sich da ein bisschen was verändert hat? Weil das ist ja oft so, dass man so dieses, nee, im Ernst jetzt, dass man
ja,
so ein bisschen so diese jugendliche Unbeschwertheit verliert, weil man ja plötzlich Verantwortung für so ein kleines Wesen hat und Ängste ausstehen muss. Und weil das dann dazu führt, dass man seriöser wird und irgendwie eben in diese Mutti-Rolle auch so ein bisschen reinkommt. Oder würdest du sagen, bei dir persönlich hat das überhaupt keinen Unterschied gemacht?
Es geht leider
keine
in die
Entwicklung
ganz,
ausgelöst.
Es ist leider in die andere Richtung, dass ich manchmal auf der Straße lang gehe und dann wie meiner von dieser Bekannten, von der ich rede, solchen Eltern gegenüber, also an denen vorbeilaufe, die dann halt so Funktionskleidung oder nichts gegen Funktionskleidung, wenn ihr diesen Podcast hört, ihr tragt Funktionskleidung, bitte macht es weiter. Aber ich finde so praktische Kleidung im Alltag, das ist so ein bestimmter Typ Mensch einfach. So ist praktisch, ist abwaschbar so. Und dann laufe ich solchen Eltern entgegen und denke so, ja, ihr seid genauso Erwachsene und Eltern, wie ich sie mir vorstelle. Und stell mir dann vor, wenn mich jetzt Leute mit einem Kind sehen, die denken ja, darf die überhaupt schon Kinder kriegen? Die ist doch noch viel zu jung. Ist es nicht? Guck mal, diese Teen Moms. Unglaublich, oder? Jetzt kriegen sie schon mit 17 Kindern. Also es ist wirklich nicht so, dass ich mich dadurch erwachsener fühle, sondern mehr so, dass ich denke, wow, jetzt denken die Leute, hä, krass, die hat schon Kinder. Die wollte ich doch an der Supermarktkasse gerade eigentlich anflirten und fragen, ob sie mal Lust hat auf ein Date. Wow, jetzt hat sie ein Kind. Krass, hätte ich ja nicht gedacht. Also es ist eher so, dass ich denke, das ist bestimmt ein schräges Bild. Ich und dieses Kind, ne, das kommt euch jetzt komisch vor, dass ihr denkt, die junge Frau, wie ist die denn schon, die ist wie die Jungfrau Maria wahrscheinlich zu diesem Kinde gekommen. So denke ich.
Die ist noch gar nicht geschlechtsreif, die Frau.
Ja, genau. Ganz genau. Also die geht doch selber noch in die Kita. Wieso hat die denn schon einen kleinen Jungen an der Hand? Ja, so in die Richtung. Also genau.
Ich finde das nicht, also mich überrascht das nicht, dass du ein Kind hast, aber nicht, weil ich das Gefühl habe, du bist viel zu jung für ein Kind, sondern weil ich, wenn ich dich sehe, mit deinem Kleinen einfach so, also für mich ist das so ein stimmiges Bild und ich spüre so diese Liebe und dieses so, das ist so natürlich für mich, das ist das Baby und du bist die Mama und so.
Aber weil er auch coole Klamotten anhat, Judith, musst du sagen, deswegen passt das auch so. Deswegen denkst du nicht, hey, das passt ja nicht, weil du denkst, geil, beide, du denkst dir, du siehst uns und denkst, geil, beide sehen nice aus.
Das ne? denke ich sowieso.
Das ist exakt
selbst
dein
der
Gedanke
Hund
gewesen.
Passt ins Bild optisch.
Ja.
Also ihr habt wirklich alles richtig gemacht, was das angeht. Aber weißt du was? Ich finde, wir sind tatsächlich eigentlich, wir haben ja immer das Problem, dass wir, wenn wir uns dann eine Woche nicht gesprochen haben, zwischendurch haben wir ja immer so ein bisschen SMS-Kontakt oder über Insta oder WhatsApp, also SMS nicht, WhatsApp oder was auch immer. Aber wir sehen uns ja nicht in der Regel. Und
das stimmt.
Ich habe immer das Gefühl, dass wir dann erstmal so quatschen müssen, um reinzukommen bei diesem Podcast. Mhm. Aber eigentlich geht's ja darum, dass wir die Begriffe durchorgeln, die mit einem bestimmten Buchstaben beginnen. Und heute in dieser Podcast-Folge sind wir nach P, wo wir nicht über Prokrastinieren, was Aufschieben bedeutet, weil man keinen Bock hat auf das, was man eigentlich tun muss. Sind wir nicht dazu gekommen, aber jetzt sollen wir über Q sprechen, wie Quality Time zum Beispiel. Das habe ich vorhin schon mal genannt. Das ist einer der Begriffe, die hier bei mir auf dem Zettel stehen von der Redaktion.
Ah.
Und ich finde, normalerweise suchen wir ja immer so ein bisschen, worüber wollen wir reden. Aber da wir jetzt gerade schon über Zeit sprechen und das Gefühl von Zeit, wie unterschiedlich man das wahrnehmen kann, finde ich, sollten wir jetzt direkt diesen Begriff anschließen. Was hältst du davon?
Oh, Quality Time finde ich toll und finde ich auch von dem, was es um was es geht, ein ganz tolles Thema irgendwie, weil mir ganz oft so bewusst wird, dass Dinge wie Zeit eine ganz andere Bedeutung für mich bekommen haben. Oder willst du erstmal erklären, was Quality Time ist? Willst du eine kleine Definition uns dafür geben?
Sag du doch mal, was du glaubst, was es ist.
Quality Time? Quality Time, würde ich sagen, ist, also wenn man es übersetzt, heißt es ja qualitative Zeit. Und ich würde sagen, man verbringt Zeit mit etwas, was einem, aus dem man einen, man verbringt Zeit mit etwas, aus dem man einen Nutzen zieht, oder Zeit, die man mit etwas verbringt, womit man sich gerne beschäftigt, so würde ich es vielleicht sagen. Ich finde, man kann es schwer so wortwörtlich übersetzen.
Ja, es gibt natürlich so ein paar so Definitionsversuche in der Wissenschaft auch. Also erstmal ist es interessant, das wusste ich nicht, dass es ein Begriff ist, der in den 70er Jahren entstanden ist. Da war ich schon auf der Welt, du noch nicht. Und er stammt aus den USA.
Weil ich wahnsinnig jung bin.
Und es ging darum, also den beruflichen Alltag mit der Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen in Einklang zu bringen. Also aus diesem Bemühen und dem Reflektieren darüber ist dieser Begriff entstanden. Mhm. Und er soll bedeuten, dass du dir bewusst Zeit nimmst für etwas. Entweder für dich selber, also Me-Time würden wir heute sagen, oder für jemand anderen. Und bedeutet, dass es manchmal gar nicht darum geht, also wie viel Zeit im Sinne von der Summe der Stunden, also 20 Stunden, 30 Stunden du mit jemandem verbringst, sondern dass auch nur eine Stunde, wenn es Quality Time ist, weil sie ganz bewusst mit dem Gegenüber verbracht wird, viel mehr Qualität haben kann und viel mehr für die Pflege der gegenseitigen Beziehung tun kann, als wenn du jetzt ständig miteinander Zeit verbringst, diese aber nicht bewusst mit jemand anderem oder dir selber verbringst, sondern dich quasi, ich sag's das mal, versuch's mal zu erklären, irgendwie ausfaserst in tausend Dinge, die jetzt gar nicht mit dem Sinn und Zweck zu tun haben. Also beispielsweise, du machst 4 Stunden irgendwie was für dich, aber machst da 22 Sachen gleichzeitig und konzentrierst dich nicht darauf, so richtig bewusst jetzt die Zeit dir selber zu widmen und dir was Gutes zu tun. Oder eben mit einer Freundin oder mit einem Partner. Du lebst mit dem Partner zusammen. Ihr seht euch irgendwie 8 Stunden am Tag, aber ihr lebt total aneinander vorbei. Das kann schädlicher für eine Beziehung sein, als wenn ihr nur 1 Stunde pro Woche habt miteinander. Aber wenn diese Stunde dann ganz bewusst miteinander verbracht wird, indem man die Bedürfnisse des Gegenübers anerkennt und erfüllt und indem man seine gesamte Aufmerksamkeit dann auf die andere Person richtet. Habe ich das jetzt einigermaßen erklärt?
Ja, sehr gut. Aber heißt Quality Time dann immer, dass man dafür ein Gegenüber, oder sich selbst, Me-Time hast du gesagt,
oder,
ne? Stimmt.
Ja, genau. Aber dass es eben bewusst ist und nicht so nebenher läuft. Wir haben ja auch schon mal über Achtsamkeit gesprochen hier in diesem Podcast. Ne? Wahrscheinlich ist es letztlich so eine Kombination, dass du dann eben auch einen Moment der Achtsamkeit mit deinem Gegenüber hast und mit dir selber. Richtig.
Ja.
Und da gibt es auch richtige Studien drüber, dass bei Paaren die Quality Time oder die sich verabreden für Quality Time, dass die glücklichere, erfüllendere Partnerschaften haben als Paare, die Tag und Nacht zusammen sind, aber sich nicht gegenseitig richtig wahrnehmen und sich einander widmen.
Verstehe.
Und das
ich
führt
auch,
mich wieder auf diese Gespräche oder die Zeit mit Steffen, mit meinem besten Freund in Berlin zurück. Auch wir haben uns zwar 4 Jahre nicht gesehen, haben immer zwischendurch mal gesprochen und so intensive Telefonate, aber als wir uns dann gesehen hatten, hatten wir so einen intensiven Abend, wo wir uns so festgesaugt haben aneinander im Sinne von erzähl mir dein Innerstes und was beschäftigt dich und was liegt dir auf der Seele, dass das irgendwie intensiver sein kann, auch zum Erhalt der Freundschaft, als wenn du jetzt jemanden, keine Ahnung, aus der Nachbarschaft, den du auch gerne magst, jeden Tag siehst und mal kurz Hallo und hier mal Smalltalk, da mal Smalltalk.
Verstehe ich total und geht mir mit Freunden, die aber in Berlin jetzt wohnen, also nicht, ihr habt ja eine räumliche Distanz auch noch, weil ihr in unterschiedlichen Städten und Regionen wohnt. Aber bei mir war das früher so, ich habe mich jeden Tag mit meinen Freunden und Freundinnen getroffen. Also wir hingen wirklich die ganze Zeit aufeinander. Wir haben uns eigentlich nach der Schule oder ja, als wir dann in der Ausbildung oder im Studium waren, danach einfach so getroffen, ohne dass man wusste, was man macht. Man hat irgendwie so aufeinander gehangen. Und im Laufe der Jahre hat man dann natürlich so ein Leben mit vielen Verpflichtungen und irgendwie noch Familie und du, wie du vorhin gesagt hast, du hast dann irgendwie deine Farm und die Tiere noch und dann hat man irgendwie noch einen Freund oder Mann und einen Hund dazu, sodass die Zeit rar wird und ich richtig gemerkt habe, dass mittlerweile, wenn ich mich mit Freunden und Freundinnen treffe, das sehr gezielt ist und ich das aber so genieße, dass man irgendwie, dass ich, wenn ich weiß, ich treffe irgendwie meinen Freund Benny am Sonntag und wir gehen brunchen, dadurch, dass ich den nicht mehr so oft sehe, ich freue mich da so sehr drauf und sitze dann da mit dem 3, 4, 5 Stunden und quatsche und erzähle dem alles, was in der letzten Zeit war. Er erzählt mir alles und ich gehe dann richtig wie so aufgeladen, wie so ein Solarpanel, was 8 Stunden in der Mittagssonne gestanden hat, gehe ich dann wieder nach Hause, weil ich dann so beseelt und energiegetankt davon bin. Und das, finde ich, ist ein Riesenunterschied zu so freundschaftlichen Kontakten, die ich mehr so in der Jugend, ist ja noch nicht so lange her, weil ich bin ja noch nicht so alt, aber in der Jugend hatte.
Wir beide, ja, ich bin ganz bei dir. Wir beide haben übrigens auch Quality Time, ne?
Ja.
Also ich finde, dass dass wir uns auch durch diesen Podcast jetzt die Zeit nehmen, einmal die Woche so intensiv zu sprechen über Dinge, die in unserem Leben passiert sind, die uns wichtig sind, die uns aufregen, die uns berühren, was auch immer, das ist Quality Time. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir uns die Zeit, also so viel Zeit, einmal die Woche ist ja wirklich viel in der heutigen Zeit, wo jeder irgendwie 1000 Sachen auf dem Zettel hat. Ich weiß gar nicht, ob wir uns die so nehmen würden, wenn es diesen Podcast nicht gäbe.
Könnte man, glaube ich, gar nicht, ehrlich gesagt. Also zwei Freundinnen haben mich gefragt oder wollen seit Tagen irgendwie so mit mir quatschen, aber nicht mir was Bestimmtes mitteilen, sondern einfach nur so quatschen. Und beide haben unabhängig voneinander...
Kuh wie quatschen,
genau. Und beide haben unabhängig voneinander gefragt, ob wir nicht heute nach unserer Aufnahme hier mal Kuh wie quatschen wollen. Aber der Tag ist dann schon relativ vorangeschritten. Ich habe eine Nacht und einen halben Tag mit einem kleinen Baby hinter mir und mit einem Hund und mit noch anderer Arbeit. Und jetzt sitzen wir hier noch zum Aufzeichnen und quatschen ja auch wieder. Und ich habe schon gemerkt, als sie mich gefragt haben, dass mir so der Puls ging so hoch und ich dachte so, oh Gott, nein, das packe ich nicht, danach noch irgendwie am Telefon so lange zu quatschen. Und da habe ich auch wieder gemerkt, das gibt mir irgendwie auch gar nicht so viel, dieses, wenn man dazwischen noch so ein Telefonat quetscht, als dass ich sage, dann warte ich lieber noch eine Woche, treffe die dann und dann können wir in Ruhe über alles reden. Und ich glaube, das ist auch genau das, eben nicht so zwischen Tür und Angel nochmal sich 10 Minuten lang irgendwie so ein Update zu rufen. Es ist schön, ich kann das auch verstehen, aber dadurch, dass die Tage so voll sind, ziehe ich da viel mehr draus, cool wie Quality Time, sich die Ruhe zu nehmen, sich dann einmal zu treffen. Wir haben, du und ich haben das große Glück, dass wir beruflich in Anführungszeichen gezwungen werden oder den wunderschönen Rahmen dafür bekommen, genau das zu tun. Aber das finde ich so viel schöner, als dieses gezwungen. Schnelle sich noch was zurufen. Ich habe es in Anführungsstrichen geschrieben, gesagt. Ich habe danach noch ein anderes Wort hinterhergeworfen. Den schönen Rahmen bekommen, sagte ich ja dann noch. Nee, aber wie du auch sagst, ohne den Podcast würden wir es so wahrscheinlich nicht machen. Und sondern würden es dann vielleicht machen, wie diese zwei Freundinnen sich das jetzt von mir gewünscht haben, wo wirklich ich dann immer schon schweißgebadet bin und denke, nein, das schaffe ich nicht. Dann zwischen einer Aufnahme und dem Kind ins Bett bringen und noch eine Stunde Geschrei bei der Einschlafbegleitung, dann irgendwie noch 15 Minuten mit einer Freundin schnell irgendwie so ein paar Infos auszutauschen. Da lass uns doch lieber ganz in Ruhe treffen und irgendwie, ja, Quality Time miteinander verbringen.
Ich bin total bei dir und das ist ja, glaube ich, auch das Erfolgsgeheimnis, wenn sich gerade Eltern, das müsstest du ja jetzt auch wissen als Mama, dann auch verabreden mit ihrem Partner, um Quality Time zu haben. Dann ja oft Date Night genannt, ne? Wir haben Date Night und das bedeutet ja das eigentlich stimmt. Ohne Kinder, was ja letztlich auch nur bedeutet, dass du dich aufeinander konzentrieren kannst ohne Ablenkung.
Absolut.
Dass du mal nicht in deiner Rolle als Mutter und Vater aufeinander triffst, sondern eben als Mann und Frau und mal wieder an das andocken kannst, was eigentlich war, bevor die Kinder da waren.
Oh, und, an was würdest du denn da so andocken? Da weiß ich, wo man da andocken soll.
Und das ist ja letztlich auch für eine Partnerschaft zwischen Mann und Frau total wichtig, dass du diese Quality Time hast. Aber ein wichtiger Aspekt, der steht hier noch auf meinem Zettel und den finde ich wichtig, weil wir jetzt auch gerade über Eltern sprechen. Das gilt auch für die Beziehung zwischen Eltern und Kind im Übrigen. Dass Quality Time viel wichtiger ist als die Gesamtmenge der gemeinsam verbrachten Zeit. Mhm. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch, dass das stimmt. Also sagen sogar die Krankenkassen. Es gibt Studien dazu, richtig, ne? Weil ich bin ja bei meinem Papa aufgewachsen, wie ich dir schon mehrfach erzählt habe und auch hier im Podcast. Und der war voll berufstätig. Und der ist morgens um 8 in die Praxis. Der war Physiotherapeut, hatte eine Massagepraxis. Und kam dann abends oft erst um 21 Uhr nach Hause, weil er, wenn er die Praxis zugemacht hat, noch Hausbesuche bei so älteren Menschen gemacht haben, die nicht mehr mobil waren. Und am Wochenende hat er als ich noch ganz jung war, auch immer noch beim Sportverein auf dem Fußballplatz dann so, weißt du, die Fußballer irgendwie physiotherapeutisch behandelt beim Training und bei irgendwelchen Spielen und so. Das heißt, er war echt viel weg. Aber was wir hatten, war der Samstag. Und wenn der Samstag nicht ging, der Sonntag und der Mittwochnachmittag. Und an diesem Mittwochnachmittag sind wir immer gemeinsam in die Eisdiele gegangen.
Oh,
immer.
Ja.
Und ich habe immer den gleichen Eisbecher genommen und mein Vater hat immer den gleichen
Auch
Eisbecher
im Winter?
Genommen. Auch im Winter.
Och, süß.
Jedes Mal. Immer mittwochs. Und das war für mich, also ich war wirklich viel alleine. Und heutzutage, wenn ich mir so angucke, was so über Helikoptereltern geschrieben wird, scheint das ja kein Konzept mehr zu sein, ne? Dass man sein Kind irgendwie auch die Schularbeiten und alles und egal ob arbeiten, sieh zu, wie du da klarkommst in der Schule. Ich gucke auch gar nicht, was da anliegt. Mach mal dein Ding. Also es ist ja irgendwie, glaube ich, heute würde man das anders machen. Hätte man es früher auch anders gemacht, aber mit meinem Vater und mir ging es halt nicht, weil er war berufstätig, ich musste zur Schule gehen, ich musste mich selbst organisieren. Aber wenn ich an meine Kindheit denke, dann habe ich ein ganz schönes Gefühl. Ich finde, ich hatte eine total schöne Kindheit.
Och,
ich war zwar viel alleine, musste mich selbst organisieren, aber ich sage immer, Papa, du hast alles richtig gemacht. Und ich glaube, das liegt, wir haben auch eine ganz enge Beziehung, ne, mein Vater und ich, eine ganz enge Bindung. Ich glaube, das liegt wirklich genau daran, dass wenn wir miteinander Zeit verbracht haben, was wirklich selten war, war das Quality Time. Und er hat sich komplett auf mich und den Eisbecher konzentriert. Und ich mich auf ihn und den Eisbecher.
Und den Eisbecher.
Ja, und zum Beispiel habe ich es auch erlebt bei anderen Freundinnen von mir. Die hatten ihre Eltern dann immer um sich herum, aber hatten immer das Gefühl, dass sie so ein bisschen stören. Weißt du?
Ja.
Irgendwie, dass jetzt eigentlich gerade was anderes gemacht, dass sie so beschäftigt werden mit, mach doch jetzt mal das und hier und so. Und immer eher so nicht wegorganisiert, schon im gleichen Raum, aber eben kein direkter Austausch, Auge zu Auge, sondern man war halt im gleichen Raum und hat so seine Sachen gemacht. Deswegen ist das doch jetzt hier an dieser Stelle vielleicht mal ein Appell an all die Mütter und Väter, die mit einem schlechten Gewissen durch die Welt rennen, weil sie denken, sie haben zu wenig Zeit, weil sie viel arbeiten müssen. Für ihre Kinder. Also wenn es Quality Time ist, dann reicht auch ein Mittwochnachmittag pro Woche.
Und das ist, glaube ich, auch was, dass man sich das manchmal so unromantisch das dann klingt, weil ich finde, Quality Time hat sowas, das ist so in Pastellfarben mit so ein bisschen Glitzer oben drauf. Quality Time, das klingt so toll. Und dann ist es so unromantisch, wenn man dann sagt, ja, Quality Time muss man planen. Aber ich glaube, in unserer, jetzt kommt wieder so eine Worthülse, so eine Klischeefloskel, aber in unserer schnelllebigen Zeit muss man Quality Time planen, weil ich merke, ich habe es gestern erst zu meinem Freund gesagt, wenn unser Kind, das lässt sich gut abends ins Bett legen, also der schläft dann auch eine Weile, das heißt, den Abend, das ist nicht immer eine feste Uhrzeit, manchmal ist 19 Uhr, manchmal ist wie gestern eher 21.30 Uhr, aber immerhin irgendwann schläft er dann und dann haben wir eigentlich den Abend für uns und seit Ewigkeiten, ich habe so viele Ideen, ich wollte Spiele mit meinem Freund spielen, ich habe so, wie nennt man das so, Krimispiele. Es gibt so Krimispiele für ganz viele Personen. Ich habe irgendwann mal gedacht, das muss es doch auch für zwei Personen geben. Gibt es? Habe ich einen ganzen Stapel zu Hause, sind so Fallakten. Eigentlich richtig cool und man muss die zusammen lösen. Und das will ich seit Ewigkeiten mit meinem Freund machen. Und wirklich morgens ganz motiviert wache ich auf und denke, heute Abend wird eine Fallakte gelöst. Und dann geht dieser Tag mit diesem Baby irgendwie vorbei. Ich arbeite ja und bin halb in Kinderbetreuung und mein Freund hat Elternzeit und macht Kinder- und Hundebetreuung quasi. Und dann haben wir beide irgendwann diesen Tag überlebt, möchte ich sagen, und es ist abends und das Kind schläft, ja, da löst du natürlich keine Fallakte mehr. Da machst du einfach den Fernseher an und guckst, wer wird Millionär, oder suchst dir noch eine Netflix-Serie raus. Aber du machst da kein Krimispiel mehr. Und gestern haben wir wirklich, finde ich, so den Gipfel erreicht, dass wir ferngesehen haben und in der, was war es, entweder in der, haben wir was gesehen, wo Werbung lief? Vielleicht. Auf jeden Fall war zwischendurch, setzte die Unterhaltung, also das Entertainment ab. Und auf einmal gucke ich uns so an und wir sind beide an unseren Handys und scrollen durch Instagram. Und das war wirklich, mhm, da habe ich mein Handy quasi aufs Sofa geschmissen und habe zu meinem Freund gesagt, es reicht wirklich, ich finde es so schlimm. Jetzt lassen wir uns nicht nur noch hier wie so zwei Tote berieseln, weil wir es nicht mehr schaffen, uns dazu aufzuraffen, was miteinander zu machen. Jetzt sitzen wir auch noch wie zwei Zombies nebeneinander und doomscrollen uns da irgendwie durchs Internet, weil nicht mal in den 5 Minuten Werbepause, oder mittlerweile sind es glaube ich 8 Minuten Werbepause, kriegen wir es dann hin, uns miteinander zu unterhalten. So, ich verstehe es, man ist müde, man ist fertig vom Tag und so, aber irgendwie würde ich mir wünschen, dass wir das alles ein bisschen bewusster gestalten. Und wir haben da jetzt noch keinen, wir haben uns noch nicht darüber unterhalten, wie wir das machen wollen, weil dann ging wahrscheinlich die Sendung weiter. Aber das habe ich mir richtig vorgenommen. Und da habe ich auch gemerkt, ja, diese Vorstellung, ein Spieleabend, diese Fallakten, dieses Krimispiel zu lösen, das ist so eine nette Vorstellung, aber dann am Ende braucht man tatsächlich sogar, was sich so absurd anhört, aber Überwindung, was Schönes zusammen zu machen, weil es natürlich einfacher ist, sich einfach vom Fernseher berieseln zu lassen. Aber ich glaube, so, ich finde, es klingt sehr ironisch, aber für Quality Time muss man sich, glaube ich, manchmal ganz bewusst vornehmen und dann auch wirklich sagen, ich mache das jetzt oder wir machen das jetzt.
Ja, das stimmt. Ja, Date Night halt, ne?
Ja, genau.
Ja. Mhm. Ich würde übrigens, wenn du so beschreibst, wie du abends vor dem Fernseher sitzt mit dem Handy in der Hand, ich würde es viel lieber sehen, wenn du den Stickrahmen in der Hand hättest, um dein Pferdekissen im Kreuzstich zu finalisieren. Ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe in dieser Staffel. Du hast noch gar nicht angefangen, ne?
Nee, ich habe es dir ja schon privat gesagt, dass es mir kürzlich in die Hände gefallen ist. Und wenn du dich jetzt fragst, wie fällt einem das denn in die Hand? Ja, ich bin an eine Schublade rangegangen und war ganz überrascht, dass es da drin ist. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe da nämlich eine Kerze oder eine Tasse oder so rausgeholt. Aber es lag daran, dass ich nicht wusste, welchen Ort ich dafür finden soll. Und ich muss es mir jetzt mal vornehmen. Ich glaube, das vom Fernseher, also bei einer Serie kann ich das nicht machen, weil ich glaube, dann kann ich es nur machen, wenn ich so eine Hintergrundberieselung habe. Das soll jetzt keine Beleidigung sein für Wer wird Millionär, aber ich glaube dann eher bei Wer wird Millionär, weil ich finde, das ist wunderbar zum Nebenherlaufen lassen. Bei einer Serie versuche ich mich dann immer noch so ein bisschen drauf zu konzentrieren. Das kann ich mir aber vorstellen. Also ja, ich mag ja sowas eigentlich, sowas Meditatives.
Du. Ich frage einfach in regelmäßigen Abständen.
Ja, frag mal.
Aber ich sage dir, wenn du diesen runden Stickrahmen, ja, du musst es ja immer so einspannen, dieses Kissen, und dann quasi in diesem runden Holzrahmen, wo das so reingespannt ist, wie so ein Keilrahmen, da musst du das Motiv dann fertig sticken. Ich sage dir, wenn du das gemacht hast, das ist so ein schönes Gefühl, weil man dann so sieht, was man geschafft hat. Und dann nimmt man, dann dreht man das wieder so auf und setzt diesen Keilrahmen, diesen runden oder wie auch immer der heißt, Spannrahmen heißt das, glaube ich, den setzt du dann an eine andere Stelle, die wieder so ganz jungfräulich ist. Und dann stickst du da. Du, ich weiß nicht, was das ist. Ich muss ja selber lachen darüber, ja, dass mir das so viel Spaß gemacht hat. Aber ich bin wirklich kurz davor, mir noch ein drittes Kissen zu besorgen und das wieder zu machen, weil ich das so schön finde und so befriedigend. Und ich weiß nicht, ob uns jetzt irgendjemand zuhört, der auch schon mal ein Kissen gestickt hat im Kreuzstich. Ich würde wirklich gerne wissen, bitte meldet euch, ob es euch genauso ergangen ist, dass ihr so ein wahnsinnig starkes Gefühl von Befriedigung
erfahren habt. Ja, weißt du was, Jude, da frage ich mich, kann man da, also weil als du gerade gesagt hast, und wenn man dann diesen fertigen Rahmen hat und auf das Ergebnis guckt, und dann fiel mir so ein, ich bin mal Marathon gelaufen, also 2-3 Mal, glaube ich, weil ich beim ersten Mal noch so dachte, das will ich einmal im Leben schaffen, das schafft man ja nicht. Und dann habe ich es geschafft und gedacht, okay, dann kann man es ja eigentlich nochmal machen. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt reicht's aber auch mal. Aber zumindest 2 oder 3 Mal bin ich einen Marathon gelaufen. Toll. Und 10 oder 20 Mal, glaube ich, so 10 Kilometerläufe und Halbmarathon. Ich habe eine Palette voller Medaillen. Okay, die kriegt jeder, der durchs Ziel läuft, aber Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses fertige Sticken, das fertige Stickergebnis für dich so ein Gefühl hat wie für mich den Marathon zu beenden. Ich muss aber zugeben, und das sage ich auch nur ganz leise und vorsichtig, den Marathon beenden, das fühlt sich für mich irgendwie nicht produktiver an. Wie sage ich das? Ich habe dann das Gefühl, ich habe ja, na, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich kann mit dem Ergebnis, nee, mehr Anfang stimmt auch nicht, weil es ist ja nicht greifbar, aber irgendwie, also mit dem Ergebnis kann ich irgendwie mehr anfangen in dem Sinne, als dass ich bei einem, wenn ich ein Kissen mache, das kann ich auch, das finde ich super. So, man macht das einmal. Und ich hätte super gerne, so wie du sagst, so eine dauerhafte meditative Beschäftigung. Nur, man braucht ja nicht 10 Kissen. Und wenn ich eins für mich mache und dann die nächsten 9 für Freunde und Freundinnen, das finde ich dann auch irgendwie so verschwendet. Gibt es nicht irgendwie, kann man diese Stickenergie nicht so umleiten, dass man, es muss ja kein Verkaufsmodell sein, dass damit, dass ich jetzt ein Produkt mache, was ich dann verkaufen kann, aber kann man das nicht irgendwie, weißt du, was ich meine, dass man das sinnvoll verbringt?
Also, ja, aber mit Sticken. Also ich muss da immer an meinen Opa denken, mütterlicherseits, Opa Heinrich. Der hat auch so wie ich glaube, das habe ich von ihm unglaublich gerne so sich beschäftigt mit sowas Handwerklichem und dann so ganz versunken. Der hatte im Keller so einen Hobbyraum, den kein anderes Enkelkind betreten durfte, was ich erst viel, viel später, als er schon längst gestorben war, überhaupt realisiert habe, dass die anderen da nicht rein durften. Ich durfte da rein. Und der hat Tiffany Lampen gemacht. Weißt du, was Tiffany ist?
So buntes Bruchglas oder irgendwas.
Buntes
sowas,
Glas,
oder?
Ja, genau. Buntes und das Glas wird so zusammengelötet irgendwie mit so, weiß ich auch nicht, was das, Blei? Nein, kann nicht kein Blei sein, aber es wird irgendwie so zusammengelötet. Und da hat der Stunden verbracht, unten im Keller und sich damit beschäftigt. Eigentlich war der Schreiner, also hat mit Holz gearbeitet, aber hat es geliebt, da unten vor sich hin zu frickeln. Und es hat ihn, glaube ich, auch immer so ein bisschen gestört. Ich habe sehr, sehr viele Cousins und Cousinen, weil meine Mutter hat 7 Geschwister und die haben alle irgendwie ganz viele Kinder gekriegt. Also war immer Full House, ja. Mhm. Aber ich war eben damals auch schon so, dass ich so Spaß hatte, mich so ganz mit etwas so zu beschäftigen. Mhm. Stunden, wie mit dem Stickkissen. Und deswegen durfte ich helfen bei diesen Tiffany-Lampen. Aber es führte dazu, dass er natürlich, wie du jetzt schon sagst, nicht nur eine Tiffany-Lampe gemacht hat und 2 und 3 und 4. Und er wollte sie dann nämlich auch nicht abgeben an Freunde und Bekannte, was am Ende dazu führte, dass in die Wohnung meiner Großeltern kein Sonnenstrahl mehr reinfallen konnte, weil alle Fensterscheiben, die Türverglasungen in den Wohnungstüren, alle Lampen, alles war aus Tiffany.
Siehst du?
Und es war wirklich.
Das meine ich.
Du hast es gefühlt wie in so einer Kirche. Weißt du? Weil du gucktest raus und sahst nur irgendwie, der hat gar keine kirchlichen Motive gemacht, aber du warst umgeben von diesem bunten Bruch.
Stelle ich mir aber auch schön vor.
Das ist so ein bisschen eskaliert, glaube ich, bei ihm.
Ja. Also ich stelle es mir ehrlich gesagt total schön und kunstvoll vor, aber es ist genau das, was ich meine. Wo leitet man dann diese Energie hin, die man dann hat? Wo lässt man seine Stickwut aus? Es stimmt, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich bin auch wirklich manchmal eine hohle Nuss. Ich will eine meditative Arbeit und ich habe hier ungefähr 10 angefangene Bilder auf Leinwand. Denkst du, ich mal die mal zu Ende, weil die hänge ich mir zumindest auf, weißt du? Aber so viele gestickte Bilder kann man sich ja, oder Stickereien, die man sich dann rahmt, das kann man sich ja gar nicht alles aufhängen. Ich habe zig Leinwände, wo ich weiß, da soll noch ein Bild hin, da soll noch ein Bild hin, dann fange ich mit den Motiven immer an, aber mache nicht weiter. Da könnte ich ja erstmal mit anfangen, fällt mir gerade ein. Aber beim Sticken, finde ich, ist man relativ schnell an seinen Grenzen angekommen. Es sei denn natürlich, man ist so ein altruistischer Typ und sagt, das mache ich für diese wohltätige Organisation, dieses Kissen, das sticke ich jetzt für meine Freundin zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Das hier, das hat sich Onkel Jürgen gewünscht, das mache ich mal für Onkel Jürgen. Das hier schicke ich Steffen nach Berlin. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ja, wie gesagt, da muss man schon sehr selbstlos sein, finde ich, dass man so seine Zeit damit verbringt und es dann alles so weggibt.
Ja, ich habe das ein bisschen umgeleitet damals, nachdem ich so in dieser Stickwut war mit den Kissen, habe ich mir mehr zugetraut und habe dann, also in Corona auch, Weihnachten habe ich
gestickt.
Schals. Nee. Ich hab so ganz schöne Schals gekauft, also Winterschal, ne, zum Umhängen. Und habe dann da den Namen von meinen Familienmitgliedern, Eltern, Schwester und so reingestickt und das dann verschenkt. Du, und das kam gut an.
Glaube ich, das finde ich auch
wirklich
toll.
Weil das könnte ihr auch so verstecken, dass man das nicht sieht. Das war was Selbstgemachtes, man hat Zeit investiert, ich hatte Spaß beim Sticken. Also, ja.
Das,
ich glaube, vielleicht sollte ich, das mit dem Garten mache ich ja auch sehr gerne, mit dem Gemüseanbau, aber vielleicht bin ich eigentlich geboren worden, Born to Stick.
Born to Stick wollte ich auch gerade sagen. Ja, Born to Stick. Du solltest eigentlich bei Höhle der Löwen auftreten.
Ich habe meine
Berufung
verpasst.
Na, verpasst würde ich nicht sagen, aber du hast zu viele. Also dich rufen zu viele Talente.
Nee, also Talent ist das nicht, aber ich mach's gerne. Ich kann das ja gar nicht gut, aber ich mache das echt unfassbar gerne. Egal, was hast denn du für Buchstaben? Wir haben jetzt über Quality Time, glaube ich, hinreichend gesprochen. Ach ja, was? Mein Gott, ich bin auch. Was hast du denn für Buchstaben? Was hast du für Begriffe?
Zum ersten Mal habe ich die gleichen wie du. Nee, ich habe, möchte aber gleich unbedingt noch deine anderen oder deinen anderen hören. Quality Time hast du ja schon gesagt. Ich könnte noch aufwarten hier mit Quotenregelung und Quizshows. Das habe ich noch bei mir. Was hast du noch außer Quality Time?
Ich habe noch Quiet Quitting.
Ist es, um es mal ganz kurz abzukürzen, quasi, wenn man eine Beziehung beendet, ohne was dazu zu sagen?
Nee, es hat was mit dem Berufsalltag zu tun. Quiet Quitting bedeutet, das wusste ich aber auch nicht, das habe ich jetzt wirklich gelernt in diesem Podcast, also in der Vorbereitung zu dieser Folge, dass Angestellte nicht mehr machen, als in ihrem Arbeitsvertrag vereinbart ist.
Dass
man sich
okay.
also entschließt, wenn ich irgendwo arbeite, okay, ich kündige nicht, ich suche mir auch nichts Neues, aber ich mache genau das, was in meinem Arbeitsvertrag steht. Ich mache keine Überstunde mehr, ich mache keine Mehrarbeit mehr, ich mache vom Aufgabenprofil das, was da steht und eben
ich treffe mich nicht mehr privat mit meinem Vorgesetzten
hinaus. Ja, genau. Ja. Also Quiet Quitter mögen ihren Job, aber wollen halt kein zusätzliches Engagement leisten. Das steckt hinter diesem Begriff. Das ist Begriff. Von meiner Arbeitseinstellung, muss ich wirklich sagen,
das genaue
ungefähr
Gegenteil.
3 Trilliarden Meilen entfernt.
Ja.
Wirklich.
Mhm.
Also es ist bestimmt, also vielleicht würde jemand aus der Generation Z das irgendwie besser verstehen oder besser erklären können. Aber für mich ist das so, ich bin so anders aufgewachsen mit dieser preußischen Arbeitsmoral. Das, was man tut, immer bestmöglich zu tun und keine Mühen und keine Arbeit und keine Zeit zu scheuen für das bestmögliche Ergebnis. Das ist so in mir. Weiß nicht, durch meine Erziehung
wollte
oder
ich
auch vielleicht,
fragen,
wenn ich aus einer
ist
anderen
es
Zeit komme.
Oder?
Ja, mein Vater ist auch selbstständig immer gewesen und hat immer... war immer total leistungsbereit und hat immer überall sein Bestes gegeben. Und das ist bei mir auch total angelegt. Also wenn ich eine Aufgabe übernehme, dann bedeutet das, dass ich die einfach zu 100% gut mache. Und wenn ich dafür 48.000 Überstunden leisten muss, für mich zählt immer das Ergebnis. Das ist sicherlich dann auch auf Kosten meiner Work-Life-Balance, gebe ich auch zu.
Mhm.
Ja. Aber da ich meinen Beruf ja auch liebe und auch nicht unbedingt ein Unterschied sehe. Also für mich ist es nicht so, weißt du, Work ist irgendwie auf der rechten Seite und Life ist auf der anderen Seite und ich muss irgendwie dann gucken, dass ich da eine Balance finde, sondern für mich ist Work auch Life. Das ist irgendwie anders verschmolzen, als das für einige offenbar ist, die da immer so einen Widerspruch sehen in beidem. Also ich arbeite gerne und ich mache gerne Sachen gut und richtig und bin auch gerne engagiert und hol mir da auch Selbstbewusstsein raus aus meinem Job und irgendwie das Gefühl, das Richtige zu tun. Deswegen ist für mich dieses Quiet Quitting ein Phänomen, mit dem ich persönlich gar nichts anfangen kann. Und ich fände es auch schlimm, wenn ich einen Arbeitnehmer hätte, also jemanden in meinem Team, der einfach, wenn jetzt irgendwie was dringend ist, sagt, sorry, aber 17 Uhr, ich gehe jetzt. Ich lasse den Stift fallen. Mhm. Also wenn man jetzt ständig immer Überstunden machen muss und ausgebeutet wird, das ist natürlich scheiße, ja. Das würde ich auch nie verlangen von einem Teammitglied bei mir. Zumal wir auch alle Überstunden bezahlen. Das finde ich auch wichtig, ne, dass du nicht ausgebeutet wirst. Aber ich finde so ein Engagement der Sache gegenüber, finde ich einfach wichtig und erwarte ich auch von den Leuten, mit denen ich arbeite. Wie siehst du das? Du bist ja schon ein bisschen jünger als ich. Siehst du das schon anders?
Sehr viel jünger. Also 20, 30 Jahre jünger bin ich ja.
12 Jahre.
Ich wollte gerade sagen, du bist ein richtiger Arsch. Das sage ich nur zu guten Freunden. Und deswegen, wenn es so locker mir schon über die Lippen kommt, Judith, dann bist du wirklich ganz tief in meinem Herzen eingeschlossen. Es sind Es sind 12 Jahre, na und? Es sind nur 12 Jahre. In meinem Herzen sind es 30. Nee, es sind 12 Jahre und das ist noch nicht mal eine ganze Generation, das ist nur eine halbe Generation sogar. Deswegen sind wir noch eine Generation? Das weiß ich gar nicht. Gilt es dann noch als eine? Ja, oder?
Ja, ich glaube, eine Generation sind das nicht immer 25 Jahre.
Hätte ich jetzt auch gedacht. 20 oder 25, genau. So, dass quasi einmal eine Riege Nachfahren produzieren quasi alterstechnisch drin ist. Und ich bin ja gerne Hobbypsychologin, auch wenn man das, glaube ich, eigentlich nicht so machen sollte, weil ich schon sehr, sehr lange Therapie mache oder in Therapie bin. Und das ist ganz witzig, dass bei manchen Themen dann bei mir sofort so, Therapeuten sind ja auch keine Zauberer. Oder wenn man noch nie Therapie gemacht hat, hat man, glaube ich, oft so ein Bild, dass man sich auf so eine Liege legt und die stellen einem dann so komische oder philosophische Fragen. Eigentlich ist es ja nur, also die sitzen einem gegenüber bei einer ganz normalen Therapie. Wenn es keine Psychoanalyse ist, dann liegt man auch nicht. Und die versuchen ja eigentlich immer nur auf den Grund zu gehen mit einem zusammen. Warum ist das so? Warum fühlt man sich so? Warum denkt man dieses und jenes? Warum erwartet man dieses und jenes? Eigentlich steht hinter allem immer die Frage, warum? Und wenn jemand zum Beispiel, oder wenn ich das höre, dass du zum Beispiel so wahnsinnig viele Ansprüche an dich auch beruflich hast und das gut machen willst oder sogar mehr als gut machen willst und dass für dich das keinen Unterschied macht, Arbeit und Privates, genauso wie dieses Quiet Quitting, dass man nur noch das Minimum macht, was überhaupt notwendig ist und was im Arbeitsvertrag steht und nichts darüber hinaus, dann ist bei mir manchmal was ich mal so als Küchenpsychologie beschreibe, dass ich das natürlich schon jetzt nach so vielen Jahren Therapie manchmal übernommen habe, was ich auch ganz hilfreich finde für mich selber, dass bei mir manchmal diese Kontrollfragen für mich auftauchen. Das tritt dann bei mir auch auf. Wenn mir dann nämlich jemand sowas sagt, wie du jetzt zum Beispiel, denke ich darüber nach und komme dann automatisch in dieses therapeutische Denken quasi, dass ich mir überlege, warum ist das so? Warum machen Menschen das? Aber sowohl bei dir, den hohen Anspruch an die Arbeit, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Also ich meine das gar nicht im negativen Sinne, aber einfach dieses ganz, was ich eigentlich total schön finde, dieses ganz neutrale, zu 100% neutrale und objektive Fragen nach dem Warum. Genauso bei diesem Quiet Quitting. Und für beides, also für fast alles hat man ja eine Idee oder eine Vorstellung. Man liegt nicht immer richtig, aber man hat ja für fast alles eine Vorstellung. Und bei dem Quiet Quitting wäre meine Idee oder meine Vorstellung, jemand, der nur noch das Minimum macht und also Quiet Quitting heißt ja, er kündigt still. Das heißt, auf eine Art und Weise kündigt er schon, aber er spricht es nicht aus, sondern er hält sich nur noch an die Regeln und macht nichts mehr darüber hinaus. Eigentlich kündigt man ja, wenn man sich von einem Arbeitsverhältnis trennen will oder sagt, man ist mit diesem Job oder dem Berufsumfeld oder so nicht mehr glücklich. Also
aber hier bei Quiet Quitting muss ich ganz kurz rein. Hier, gerne. Also das hat mich nämlich auch überrascht. Bei Quiet Quitting ist es so, dass diejenigen, die das anwenden oder die in die Situation kommen, das tun zu wollen, die mögen ihren Job. Ist es nicht so? Hätte ich nämlich auch gedacht. Die mögen den nicht und machen deswegen so eine innere, weißt du, wieso, du ziehst so eine Grenze für dich und sagst, okay, das hat mit mir und meiner Persönlichkeit nichts zu tun, das will ich nicht, mache ich hier Dienst nach Vorschrift, weil ich muss mich irgendwie abgrenzen. Ja. Das ist nicht so. Sie mögen ihren Job, aber sie sind einfach nicht bereit, steht hier,
wirklich?
Für zusätzliches Engagement.
Ah, okay, also das verändert tatsächlich dann meine Sicht darauf, weil ich hätte gedacht, dann sage ich nur einen Satz dazu. Jemand, der sich so verhält und eigentlich kündigen will, es aber nicht macht, der schafft es nicht, seine Bedürfnisse zu äußern und vielleicht auch Grenzen zu setzen oder seine Bedürfnisse auszusprechen und vielleicht zum Vorgesetzten zu sagen, ich werde gehen, mir gefällt das hier alles nicht so. Wenn du jetzt sagst, die Person mag ihren Job und ich frage mich dann nach dem, beziehungsweise dann frage ich mich aber, warum ist es Quiet Quitting? Weil wenn du das, also ich bin jetzt mal ganz böse und sage, wenn du einfach nur das machst, was im Arbeitsvertrag steht, machst du ja eigentlich alles richtig. Weil wenn im Arbeitsvertrag steht 40 Stunden und du gehst, wenn die 40 Stunden erreicht sind oder dein Arbeitspensum an dem Tag erreicht ist. Ich kann das verstehen, dass man als so motivierte Person wie du und die dann wahrscheinlich, du hast ja ein ultra persönliches Unternehmen, weil du alles selber aufgebaut hast. Das ist ja dein Werk quasi.
Ja, aber das war vorher auch schon so.
Das war vorher
also
auch
wenn
schon
ich,
so,
wenn
ja.
Ich, ja. Also wenn ich, keine Ahnung, bei der Tagesschau, wenn da nach meinem Dienstschluss was passiert ist, wo dann klar war, es reicht jetzt kein Bereitschaftsdienst von dem nächsten Sprecher, sondern es kann sein, dass wir jetzt wieder auf Sendung müssen, dann bin ich selbstverständlich. Und zwar nicht, weil ich musste, ich hätte auch meine bestimmten Dienstzeiten, sondern weil ich es wollte, weil ich eine Verantwortlichkeit gespürt habe, dann da geblieben.
Das verstehe ich, aber jetzt als Gedankenspiel, wir setzen jetzt mal eine fiktive Kollegin, einen fiktiven Kollegen von dir quasi neben dich und diese Person wird auch gefragt, ob sie in der Zeit, als du noch bei der Tagesschau warst, ob sie länger bleiben kann, weil und der Person ist aber, keine Ahnung, vielleicht ist die seit, die hat auch einen besten Freund, die hat eine beste Freundin Stefanie, die aus Berlin zu Besuch ist und freut sich wahnsinnig, die zu sehen. Und wenn die jetzt noch länger arbeitet, dann kann die nicht treffen. Und die denkt sich, nee, also mein Dienst ging heute bis 19 Uhr. Es ist 19 Uhr. Ich habe heute noch was Privates vor. Ich kann leider nicht länger bleiben. Das sind die Regeln, das steht in meinem Arbeitsvertrag und daran halte ich mich. Dann frage ich mich nur, weil das ist ja, glaube ich, der Punkt, an dem man anfängt, das zu bewerten, ob das falsch oder richtig ist. Und deswegen meinte ich, eine Person wie du, die wahnsinnig engagiert ist und sehr motiviert ist und die sagt, das ist für mich gar keine Frage. Natürlich bleibe ich länger, wenn da Not am Mann oder an der Frau ist oder das gerade von mir gefordert ist. Aber wenn jemand... Ja, dieses Dienst nach Vorschrift ist ja sehr negativ konnotiert, aber wenn jemand seinen Job so ausführt, ist das dann was Negatives? Da wundert mich dann, dass man das Quiet Quitting nennt. Weil es ist doch nur einfach eine andere Art, wie die Person für sich den Stellenwert vom Beruf definiert, oder
von
nicht?
Von Arbeit, ja, eben, ja. Absolut. Da kommen wir ja wieder auf die Diskussion, ne? Ob die Gen Z Arbeit anders definiert, als das andere Generationen getan haben. Ne?
Bestimmt, ganz
aber
bestimmt
letztlich,
sogar.
Ja, also ist ja auch so, dass es da ein anderes Gefühl für Arbeit gibt und eine andere Bereitschaft auch, sich selbst ausbeuten zu lassen oder Grenzen andere. Diese Unterschiede gibt es mit Sicherheit. Und ich gehöre, glaube ich, werde auch mein ganzes Leben lang immer zu denen gehören, die da so mit so einem großen Fragezeichen davor stehen und sagen, okay, ich nehme zur Kenntnis, die Leute sind jetzt irgendwie anders. Aber ich werde es trotzdem weiter so machen, dass ich versuche, irgendwie meine 100% da aufs Tableau zu bringen. Aber ich finde auch, es ist interessant, dass es das, wie du sagst, das Quiet Quitting eigentlich dann ja diesen Normalzustand beschreibt. Mhm. Eines Menschen, der einfach sagt, pass auf, ich mache genau so viel, wie ausgemacht war. Ich arbeite nicht länger, ich zeige nicht mehr Engagement als nötig, ich springe genau so hoch, wie ich muss. Beim Reiten, das ist gut, jetzt fällt es mir mit dem Springen. Beim Reiten, wenn du ein Pferd beurteilst, ne, dann sagst du ganz oft, der springt nur so hoch, wie er muss. Das ist so ein, jeder Reiter weiß genau, was damit gemeint ist. Weil es gibt Springpferde, wenn du da eine Stange hinlegst, die immer nur genau so, also dass sie halt drüber kommen. Diese Stange kann irgendwie auf Stufe 1 sein oder auf Stufe 8. Es kann gut sein, dass es ein Pferd ist, was auch Stufe 8 meistert. Aber es springt halt immer nur so hoch, wie es muss. Und dann gibt's Pferde, die springen immer Stufe 8, auch wenn Stufe 1 da liegt. Weißt du?
Und soll ich dir mal was sagen? Ich finde das erste Pferd eigentlich viel sympathischer, weil ich mir denke, ja, Joey.
Nein, ich will das andere.
Nee, ich denke mir, es ist doch das ganz feinbrauner, gut gemacht. Weil wenn die Stange auf Stufe 1 liegt, warum zum Teufel sollte man denn Stufe 5 springen? Das ist super anstrengend.
Engagement.
Nee,
Spaß.
Weißt du was? Da denke ich mir, genau, nämlich... Ja, da denke ich mir, nee, dann spar dir die Energie für 4 Stufenstangen mehr. Spring einfach nach dem, was da aufgebaut ist, zum Beispiel Stange 1. Und die Energie der restlichen 4 Stufen, die du nicht gesprungen bist, da tollst du nachher mit deinen Freunden über die Koppel. Also Joey, das Pferd, zu dem spreche ich jetzt, zu dem imaginären Pferd Joey. Und deswegen, ich finde, es ist nur eine andere Herangehensweise, oder? Das eine Pferd springt dann aus, ehrlich gesagt, auch mir unerfindlichen Gründen sehr viel höher, weil ich mir denke, brauchst du doch gar nicht, Dicker. Da ist doch nur Stange 1 aufgebaut. Und Joey, das gemütliche Pferd, sagt sich, Stange 1, dann springe ich 1. Und mit der gesparten Energie renne ich nachher mit Charlie über die Koppel. Finde ich total nachvollziehbar.
Also ich hatte mal ein Pferd, der ist allerdings auch, was deine Argumentation eigentlich jetzt eher Futter gibt, sehr früh Frührentner geworden, weil er halt immer so drüber war mit allem.
Da siehst du.
Der hat ein In-Out als einen Sprung genommen. Weißt du, was ein In-Out ist? Du springst über ein Hindernis.
Ah ja,
das Pferd
einmal
kommt einmal auf und springt direkt wieder raus. Und der hat der hat einfach beide Hindernisse als Einsprung genommen.
Wow.
Und zwar hatte der verstanden, dass es ein In-Out ist, aber er hatte einfach keinen Bock.
Glaubst
nur das
du?
In-Out
er
zu springen. Und ja,
woher weißt
ja,
du das?
Ja, der hat es verstanden, weil er es ja zwischendurch auch gemacht hat.
Ah, ja, okay.
Aber der hat halt einfach manchmal so viel Spaß gehabt, dass der dann einfach über beide rüber ist. Es war immer so ein bisschen gefährlich, den zu reiten, weil du halt ne irgendwie immer Angst haben musstest, dass er jetzt irgendwie einen S-Sprung absolviert, obwohl da nur eine Cavaletti-Höhe oder ein kleiner Baumstamm liegt. Das wusste man immer. Man wusste, konnte den Bewegungsablauf nicht so einschätzen, was da jetzt passiert. Aber ich habe immer... Ich weiß nicht, ich habe immer wahnsinnigen Respekt davor gehabt und habe immer großen Spaß auch daran gehabt. Und wenn er dann so einen Sprung genommen hat, der also viel zu steil genommen hat, obwohl da irgendwie nur eine kleine Stange lag, dann musste ich immer lachen.
Ja,
weil ich
aber
immer wusste, der macht das, weil er Bock hat.
Ja,
weißt du,
es
weil
war am
er
Ende
irgendwie,
nicht gut für ihn. Der
ja,
hat Burnout bekommen, deswegen war er ein früher Rentner.
Nee, Burnout hatte der nicht. Der hat sich, mein Gott, ein Pferd mit Burnout. Nein, der hatte kein Burnout. Der hat sich auf der Weide gekloppt. Der war immer etwas übermotiviert.
Eben.
Und hat dann sich das Strahlbeinband gerissen und ist deswegen Frührentner. Ich sage ja gerade, ich merke selber mit der Geschichte, dass
ganz
ich dir
genau
Futter gebe und schließe jetzt aus diesem Gespräch, dass ich mit Quiet Quitting, also wenn ich das jetzt in mein Leben implementieren würde, dass ich dann nicht als Frührentner auf der Gnadenbrotwiese lande.
Ich sage ja übrigens auch gar nicht, das will ich abschließend nur noch sagen, dass das ist das, was man anstreben sollte, überhaupt nicht. Und wenn der Begriff, das war nämlich der Knackpunkt, wo es die Wendung genommen hat, wenn der Begriff geheißen hätte oder bedeutet hätte, dass man eigentlich kündigen will, man macht es nicht, verhält sich aber so, hätte ich es komplett logisch gefunden und hätte auch gesagt, ja, das sind wahrscheinlich Menschen, genau, die keine Bedürfnisse äußern, keine Grenzen setzen können. Mich wundert einfach nur total, dass das Verhalten als stilles Kündigen beschrieben wird. Das passt für mich vom Begriff her nicht so ganz. Deswegen sind wir jetzt in diese Motivations- und Engagement-Diskussion abgedriftet. Und da wirft sich für mich halt nur die Frage auf, echt, ist das schon stilles Kündigen, wenn man nur nicht mehr macht als im Vertrag abgemacht, weil man vielleicht noch einen anderen Fokus im Leben hat und nicht ja bei jedem so die Arbeit die höchste Priorität hat. Aber dafür müssten wir jetzt eigentlich die Erfinderin oder den Erfinder dieses Begriffes sprechen. Und das, liebe Redaktion, ist eine Aufgabe für nächste Folge.
Ja, hier steht das sogar.
Ah.
Wobei Alison Peck steht hier drin. Ich weiß nicht, ob es die Erfinderin des Begriffes ist. Auf jeden Fall ist es eine Karriereberaterin in den USA, die zur Stimme dieser Bewegung geworden ist. Und man kann sich das angucken auf TikTok, auch bei Zaid Zeppelin oder Zaid, also C-A-I-D und dann Zeppelin. Der hat dazu auch Videos gemacht. Eins ist 3,5 Millionen Mal geklickt worden.
Oh, wow.
Und definiert es eben so, du kündigst nicht deinen Job, arbeitest aber nicht mehr, als ein Vertrag vorsieht. Arbeit ist nicht dein Leben, dein Wert als Mensch definiert sich nicht über deine Produktivität.
So.
Und ja, letztlich ist es offenbar genauso ein Rumgeeiere, die wir jetzt hier im Podcast gemacht haben,
ich möchte
um diesen
für
Begriff.
Die nächste Woche bitte einmal die Handynummer, die amerikanische Handynummer von Christine Peck oder wie sie hieß, da werde ich die nämlich
Allison
mal fragen.
Allison.
Und sagen, Allison, what's your problem with work? Why do you work so much, Allison, werde ich sie fragen. Und an den Ergebnissen werde ich euch dann entweder teilhaben lassen oder wir rufen sie zusammen in dieser Sendung an. Das machen wir aber nicht mehr diese Woche, weil das war es für heute mit diesem Podcast und mit dem Begriff, mit den Begriffen Q. Wir haben immerhin Quality Time und Quiet Quitting geschafft und sehen.
Und darf ich kurz was sagen?
Ja, natürlich.
Es ist
dein Podcast, in dem ich zu Gast bin.
Also es ist ja jetzt 45 bis 60 Minuten sollen wir immer machen. Die sind jetzt um. Weißt du was? Ich wäre bereit, noch länger mit dir zu sprechen.
So, wie? Aber ist das jetzt? Sollen wir den Podcast jetzt verlängern? Oder meinst du nur,
nein,
du willst mir damit deine Liebe
zeigen?
Nein,
ich wollte nur noch mal auf Quiet Quitting. Ich wollte mein Engagement noch mal
so
zum Ausdruck bringen, dass
ja
ich nichts gelernt habe aus der Diskussion um Quiet Quitting, dass ich jetzt wieder bereit wäre, weil es so schön ist.
Aber weißt du, was witzig wäre? Ich wollte dir recht geben und sagen, ich würde nämlich auch jetzt weitermachen mit dir, obwohl wir ungefähr so 45, 60 Minuten quatschen sollen. Und das wäre Quality Time für mich. Das wollte ich sagen. Und damit hätten wir beide Begriffe schon wieder untergebracht. Aber das machen wir nicht leider. So romantisch, so unromantisch müssen wir es hier wieder unterbrechen. Sondern wir sehen und hören uns nächste Woche wieder, nächsten Freitag, wenn wir nämlich mal gucken, wie viele zwischen 1 und 3 Begriffen mit R durchorgeln.
Rrr, wie Rrr. Rakas.
Virakas, genau. Stimmt, ganz genau.
Zum Beispiel, nein, über mich sprechen wir aber nicht. Wir sprechen über tolle andere Begriffe. Ich freue mich schon auf das Gespräch und weißt du, worauf ich mich auch freue? Ich wünsche mir, dass Zuschauer beziehungsweise Hörerinnen und Hörer sind es ja hier im Podcast, mhm. wobei uns einige ja auch sehen zwischendurch, dass die uns mal schreiben, wie sie das sehen mit Quiet Quitting.
Und, ja, finde ich gut.
Ich sag mal, Leistungsbereitschaft, Arbeitsbereitschaft, ja. Würde mich wirklich mal interessieren, wer das jetzt nachvollziehen konnte und wer zu welchem Team gehört.
Wer das verstanden hat, der melde sich bei uns.
Genau, wer es verstanden hat, der melde sich.
E-Mail-Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Shownotes.
Shownotes. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Das war Barbori und Rakas, ein Podcast von SWR 3. Hosts Ariana Barbori und Judith Rakas.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed.
Barbori und Rakas gibt es überall, wo es Podcasts gibt, aber die neuen Folgen zuerst in der ARD Audiothek. Alle Folgen von A bis O hört ihr exklusiv in der ARD Audiothek. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns unter barbori-und-rakas@swr3.de oder wenn ihr Feedback oder ein Thema habt, das ihr hier gerne hören würdet.
Redaktion und Produktion mit Vergnügen, Lisa Golinski und Maxi Stumm und SWR 3, Anna-Maria Hergt, Sandra Herbsthofer und Jo Bischofberger.
Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Hey, Sella, ich bin Ayla. Mein Vater Gültekin erzählt gerne Geschichten. Zum Beispiel die. Vor ein paar Jahren sind ihm in der Nacht Kindergeister erschienen. In einer verlassenen Unterkunft im Schwarzwald.
Soll ich dir was sagen? Das sind überall Kinder und tote Leute.
Was hat es auf sich mit diesem ehemaligen Hotel im Schwarzwald? Meine Freundin Jurate und ich begeben uns auf die Geistersuche. Und finden Erstaunliches.
Göring, Himmler. Waren Stammgäste des Hauses.
Glauben Sie an Geister?
Nein.
Ob es stimmt, weiß ich nicht. Hier soll ein Kindererholungsheim gewesen sein.
Die Geister der Vergangenheit sind anwesend. Sie flüstern.
Babas Geister. Ab dem 29. Januar in der ARD Audiothek und in der Deutschlandfunk-App. Außerdem wöchentlich überall dort, wo es Podcasts gibt.